heute der Journalist Gian Meri.
ARD Radiofestival. Gespräch.
Warum ist mein türkischer Vater nie in Deutschland heimisch geworden, obwohl er sich 60 Jahre lang darum bemüht hat, obwohl er eine Deutsche geheiratet hat, als Manager Karriere gemacht und mit seinen Kindern nur Deutsch gesprochen hat? Warum unterstützt er jetzt die Politik des türkischen Präsidenten Erdogan? Diese Fragen haben dem Journalisten Gian Meri keine Ruhe gelassen. In seinem Buch »Der ewige Gast« erzählt er von seinem Vater, vom gescheiterten Ankommen, vom hitzigen Streit über Erdogan und von seinem eigenen Weg. Gian Meri leitet seit einiger Zeit in Washington die Vertretung der Deutschen Presseagentur. Vorher war er der Chef der dpa-Büros in Istanbul und in Neu-Delhi. Frank Mayer hat mit Gian Meri gesprochen.
Haben Sie in den USA schon jemanden getroffen, der sich darüber gewundert hat, dass Sie als Chef der deutschen Presseagentur einen so wenig deutschen Namen haben?
Das ist eine gute Frage. Niemand, der es mir gesagt hätte jedenfalls. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das in den USA unter den Amerikanern jedenfalls wirklich keine große Rolle spielt, weil das so international da ist. In Washington und auch anderswo. Ich war in New York und habe da meinen Antrittsbesuch bei unserem dortigen Büro gemacht und habe in der U-Bahn gestanden und dachte, wow, alle Farben vertreten, alle. Ja, es wirkte fast, als wäre die ganze Welt in diesem U-Bahn-Waggon, und das fand aber auch niemand absonderlich oder so. Und es waren vermutlich alles Amerikaner. Ne?
Wie sprechen die Amerikaner denn ihren Namen aus?
Ja, das ist in der Tat ein Fluch, muss man sagen. Das ist, wie ich auch in dem Buch schreibe, meine Eltern haben sich damals zwar lange Gedanken gemacht, wie sie mich nennen sollen, und sind dann eben auf Can gekommen, aber dieses C, also es schreibt sich C-A-N, dieses C in dem Namen außerhalb von turksprachigen Ländern, wird das C natürlich nirgendwo als J ausgesprochen. Das heißt, dass ich jetzt in den USA von allen Can genannt werde, also wie Dose. Can Murray, sagen die, und das klingt dann so ein bisschen wie, ja, Dose Mary. Ja.
Die USA spielen in ihrem Buch Der ewige Gast auch eine Rolle. Eine Schwester ihres Vaters ist in die USA gegangen, und sie erzählen auch davon, wie das bei ihr war, mit ihrer Herkunft und welche Rolle die in den USA gespielt hat. Wie war das für die Schwester ihres Vaters?
Ja, ganz anders als für meinen Vater. Also meine Tante und mein Vater stammen aus einer für türkische Verhältnisse damals wohlhabenden Familie jedenfalls. Mein Großvater war Papierfabrikant und er wollte die Kinder im Ausland studieren lassen. Und meine Tante ist dann eben in die USA gegangen, mein Vater nach Deutschland ein paar Jahre später. Und während mein Vater nicht heimisch geworden ist in all diesen Jahrzehnten, obwohl er sich so angestrengt hat, war das für meine Tante ganz anders. Die hat einen Amerikaner geheiratet, so wie mein Vater eine Deutsche geheiratet hat, meine Mutter. Und meine Tante ist dann Amerikanerin geworden. Die ist das mit Leib und Seele. Die hat ihr Türkisch weitgehend verlernt. Und ich habe die für mein Buch tatsächlich besucht, als ich noch gar nicht wusste, dass ich überhaupt nach Washington versetzt werden würde. Weil mich das eben so interessiert hat, wie das eigentlich ihr ergangen ist. Und sie sagt, sie sagt natürlich auch, trotzdem hat Amerika ein Rassismusproblem, ganz ohne Frage. Aber es ist dort zumindest nicht so, dass jetzt Türken ausgegrenzt würden. Ja, sie ist jetzt Amerikanerin. Mein Cousin ist, er sagt, er ist Amerikaner. Mein Cousin hat seiner Tochter einen türkischen Namen gegeben, was ich zum Beispiel mit unserer Tochter nicht gemacht habe und auch nie in Erwägung gezogen hätte, weil das eben ein Stigma mit sich bringt hier in Deutschland, ein türkischer Name. Und ich habe meinen Cousin darauf angesprochen und ihn gefragt, wie ist denn das eigentlich, wenn du dich da auf Jobs beworben hast mit deinem türkischen Namen, der heißt Orhan. Da hat er mich angeguckt wie ein Pferd und sagte, wie bitte? Er wusste gar nicht, worauf ich hinaus wollte.
Sie wollten darauf hinaus, ob das eine Rolle spielt, ob er weniger Chancen hat als jemand,
genau,
mit einem amerikanischen
Namen. Und ich habe ihm dann erzählt, dass man in Deutschland eben statistisch nachweisbar schlechtere Chancen hat mit einem türkischen Namen auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt. Und das wollte der mir erst gar nicht glauben. Dann habe ich ihm auch erzählt, dass ich gelegentlich wegen meines Namens für mein Deutsch gelobt werde. Und das, also da hat er gedacht, ich nehme ihn auf den Arm tatsächlich.
Ihr Vater Tosun hat einmal in Bezug auf seine Enkelin Mia, das ist ihre Tochter, gesagt, ich hoffe, dass der türkische Opa für Mia irgendwann nur noch eine Fußnote sein wird. Und das hat auch mit den amerikanischen Erfahrungen ihrer Familie zu tun. Was hat Ihr Vater gemeint mit diesem Satz, dass er selbst eine Fußnote sein möchte?
Also er meinte natürlich seine türkische Herkunft. Meine Tochter, also seine Enkelin, ist sehr blond, sieht tatsächlich sehr deutsch aus. Das kommt von meiner bayerischen Mutter. Und mein Vater macht sich dennoch immer wieder Sorgen, und zunehmend in den letzten Jahren Sorgen, wie die politische Lage oder ob die politischen Entwicklungen in Deutschland und das Aufkommen der AfD, Pegida, ob das möglicherweise irgendwann so sein wird, dass da sein Sohn, also ich oder am Ende seine Enkelin, da Probleme bekommen werden irgendwann.
Ihr Buch beginnt mit einer sehr bitteren Einsicht Ihres Vaters. Sie schreiben, dass er am seinem Lebensabend vor einer bitteren Erkenntnis stehe. Das ist auch der Punkt, um den sich Ihr Buch eigentlich dreht, diese bittere Erkenntnis. Welche ist das?
Das ist die Erkenntnis, dass er eben in Deutschland nie heimisch geworden ist, dass er versucht hat, alles zu machen oder nicht versucht hat. Er hat alles gemacht, was man heute gemeinhin auch verlangt von Migranten, von Ausländern, die nach Deutschland kommen und die hier leben wollen. Er hat Deutsch gelernt, er hat hier studiert, er hat eine Deutsche geheiratet, eine Bayerin, also meine Mutter, wie gesagt, vom Bauernhof. Er isst Schweinebraten, er trinkt gerne Weißbier. Also er hat sich fast schon nicht nur integriert, sondern assimiliert und hatte eben trotzdem immer das Gefühl, mit dem er nicht alleine ist unter den Türken oder den Deutsch-Türken oder den Deutschen mit türkischen Wurzeln hier, er hatte eben immer das Gefühl, dass er ein Bürger zweiter Klasse geblieben ist. Und das hat ihn furchtbar verletzt.
Wir wollen uns das jetzt anschauen, am Leben Ihres Vaters entlang, damit wir das besser verstehen. Auch vielleicht, was er am Anfang für Hoffnung und für Erwartung hatte. Die Anfänge liegen 60 Jahre zurück. 1958 ist Ihr Vater zum ersten Mal nach Deutschland gekommen, gleich nach seinem Abitur in der Türkei. Was hat ihn denn damals nach Deutschland gebracht, 1958?
Das war eigentlich mehr oder weniger ein Zufall. Mein Großvater, der diese Papierfabrik hatte, der hatte einen Zulieferer, der, ich habe vergessen, was das genau heißt, was der gemacht hat, aber das war irgendwas, was essentiell für die Papierherstellung ist offensichtlich. Und er war in Baden-Württemberg und dann hat er den gefragt, ob denn da irgendwo mein Vater Deutsch lernen könne. Es ist nicht ganz logisch gewesen, weil mein Vater auf einem Gymnasium in Istanbul war, Galatasaray, was ein Elite-Gymnasium ist, und das, wo der Unterricht weitgehend auf Französisch war. Also er sprach Französisch. Und damals war aber eben der Gedanke, der soll noch eine Fremdsprache lernen. Und dann ist er nach Deutschland gegangen und es hat ihm sehr gut gefallen dort. Und dann hat er eben beschlossen, dass er dann zum Studium nochmal dorthin zurückgeht.
Was ich auch sehr interessant fand an Ihrem Buch, dass Sie beschreiben, die Erfahrungen Ihres Vaters damals, das war ja vor dem Anwerbeabkommen Deutschland-Türkei, vor 1961, als das abgeschlossen wurde, dass man damals Türken in Deutschland ganz anders begegnet ist als dann später. Wie hat Ihr Vater das damals erlebt oder wie sind ihm die Deutschen damals begegnet?
Ja, das hat mich ehrlich gesagt auch wirklich erstaunt, weil ich wusste das, bevor ich dieses Buch geschrieben habe, auch gar nicht. Zu dieser Zeit erzählt er, dass ihm die Deutschen noch auf die Schulter geklopft haben wegen der Kriegskameradschaft im Ersten Weltkrieg, wo die Türken und die Deutschen gemeinsam gekämpft haben, was heute ja weitgehend in Vergessenheit geraten ist, aber wo man heute sich auch kaum vorstellen kann, dass man dafür als Türke in Deutschland dann gelobt wird. Und das waren Türken, waren Exoten. Es gab eine ganz geringe vierstellige Zahl an Türken in Deutschland, die Geschäftsleute waren oder die eben studiert haben wie mein Vater. Und das war überhaupt nicht negativ konnotiert oder so. Das war, mein Vater sagte, was die Leute kannten, war türkischer Honig und sowas dann. Und der wurde da sehr freundlich aufgenommen, sagt er.
Sie erzählen auch in dem Buch, dass er mal in eine deutsche Familie eingeladen wurde für mehrere Tage, weil die mal so einen Exoten kennenlernen wollten.
Genau, das habe ich auch, also da war ich wirklich baff, als er das erzählt hat. Da gab es einen Aushang wohl an der Uni in München, als er schon studiert hat. Also er hat da Betriebswirtschaftslehre studiert, wo quasi angeboten wurde von Familien, ich weiß nicht mehr genau, wer das organisiert hat, aber dass ausländische Studenten dann eben ein paar Tage aufgenommen werden können und da quasi zu Gast sind und man sich ja gegenseitig kennenlernen kann. Und dann habe ich ihn auch gefragt, habe ich gesagt, ja, aber die haben doch bestimmt Geld dafür gekriegt oder was. Also ich habe irgendein jetzt nicht ganz so uneigennütziges Motiv dahinter vermutet, zumindest nicht einfach Neugier, ja, weil jetzt in heutigen Deutschland zumindest aus, glaube ich, relativ schwer vorstellbar ist, dass jetzt irgendwer sagt, ich lade jetzt mal mir völlig Unbekannte, wohlgemerkt auch noch irgendwie Ausländer aus irgendeinem muslimischen Land mal ein paar Tage zu meiner Familie ein und guck mal, wie die so sind. Und genau, so war das damals. Und er war da schwer beeindruckt und fand das natürlich auch sehr, sehr gastfreundlich, muss man sagen.
Sie haben ja schon gesagt, Ihre Mutter ist Bayerin. Als die beiden dann zusammengekommen sind, also Ihr Vater aus einer muslimischen Familie, Ihre Mutter auch aus so einer richtig, wie man sich so vorstellt, katholischen, bayerischen Familie. Als sie dann ihren Eltern eröffnet haben, wir wollen heiraten, was haben denn die Familien dazu gesagt?
Also die türkische war weitaus toleranter, wobei man da auch sagen muss, dass mein Großvater und mein Vater auch sehr geprägt waren von Atatürk, der eine säkulare Republik gegründet hat und wo es vor allem auch in diesen gebildeteren Kreisen sehr unschick war, dann sich so muslimisch zu geben. Denn mein Vater ist Atheist. Aber natürlich tatsächlich die bayerische Familie meiner Mutter ist sehr katholisch gewesen. Und also mein Vater wurde da sicherlich nicht mit offenen Armen aufgenommen. Zumindest von meinem Großvater nicht. Das erzählt mir meine Mutter. Ich habe das natürlich selber alles nicht mitbekommen. Aber der war wohl schon geschockt, dass es dann ein Moslem ist. Und auch die Frage dann natürlich, wie die Kinder überhaupt erzogen werden sollen und so. Das hat ihn wohl ziemlich umgetrieben. Er ist allerdings zur Hochzeit gekommen und meine türkischen Großeltern auch. Und insofern haben sie sich dann damit schon abgefunden. Und man muss natürlich auch dazu sagen, ich meine, die haben 1968 geheiratet, also vor 50 Jahren. Und jetzt in der Gegend in Oberbayern, wo meine Mutter herkommt, wenn man sich da 50 Jahre zurückversetzt und dann denkt, dass auf dem Bauernhof, da die junge Tochter jetzt nicht nur erstmal studieren geht, also erstmal Abitur macht, das war ja schon mal revolutionär, dann studieren geht und dann bringt sie auch noch jemanden aus einem muslimischen Land nach Hause. Das ist wahrscheinlich heute noch für manchen dort ein Problem, aber damals war das natürlich undenkbar eigentlich.
Ihr Vater hat später durchaus Karriere gemacht in Deutschland, aber er ist dann in seinem Unternehmen, so beschreiben Sie das, an eine gläserne Decke gestoßen nach einiger Zeit. Wie hat sich das denn gezeigt, diese gläserne Decke für ihn?
Er ist eben überzeugt davon, dass er tatsächlich noch weiter Karriere hätte machen können. Ob das natürlich stimmt oder nicht, das ist schwierig herauszufinden. Aber er war erst bei einem internationalen Unternehmen, Olivetti, die haben so Büromaschinen gemacht damals. Und da ist er tatsächlich relativ schnell aufgestiegen. Dann ist er aber gewechselt zu einem schwäbischen Unternehmen. SEL hieß das damals, das gibt es auch schon lange nicht mehr. Und da hat er halt aus seinen Erlebnissen heraus das auch so interpretiert. Also es gab eine Situation zum Beispiel, wo er in ein NATO-Beratungsgremium entsandt worden war. Und da sollten zwei Ingenieure unter ihm arbeiten. Und dann wurde ihm, als die nie erschienen in der Firma, bedeutet, dass die nicht unter einem Türken arbeiten wollen.
Das waren zwei deutsche
Ingenieure. Das waren zwei deutsche Ingenieure, genau. Mhm. Und er hatte eben das Gefühl, dass er da immer, auch da wieder eben als jemand behandelt wird, der nicht vollwertig ist, obwohl er sich so anstrengt und probiert eigentlich das alles richtig zu machen. Und auch der Personalchef hat ihm irgendwann gesagt, dass er nicht wisse, ob er in Führungspositionen da eben dann mit seiner Herkunft geeignet wäre, ob die Leute auf ihn hören würden und so. Das gab eine Menge Frust auf Seiten meines Vaters. Er hat auch versucht, sich da wegzubewerben. Und das weiß ich noch, weil dann die zu Hause saßen, meine Eltern und meine Mutter, immer über die Bewerbung nochmal gegangen ist, damit da bloß kein Kommafehler drin ist, damit das nicht so wirkt. Der Türke kann gar kein Deutsch und so. Und hat da nach seinen Schätzungen ungefähr 100 Bewerbungen geschrieben, hat aber keinen neuen Job bekommen und hat eben immer weiter sich so gefühlt, dass er überzeugt davon war, dass er da quasi ausgebremst wird durch seine Herkunft. Ich habe ihn aber bei der Recherche auch gefragt, was mir nicht ganz leicht gefallen ist. Es gibt natürlich auch einen anderen möglichen Grund, ja, dass du einfach nicht gut genug warst, um weiter Karriere zu machen. Und da sagt er auch, das kann natürlich schon sein, aber wenn man sich die Statistiken anguckt, dann ist es schon so, dass es zwar viele selbstständige Türken gibt, kleine Selbstständige mit Dönerläden oder sowas dann. Aber in Führungspositionen von deutschen Unternehmen ist die Zahl der türkischstämmigen Führungskräfte verschwindend gering. Ja? Und also weit, weit, weit unterrepräsentiert. Und sogar wenn man das niedrigere Bildungsniveau zugrunde legt, selbst dann ist es noch eigentlich viel zu niedrig. Und die meisten Türken machen halt immer noch das, wofür sie mal hierher geholt worden sind. Die sind in irgendwelchen Arbeiterjobs unterwegs.
Lassen Sie uns erstmal bei Ihrem Vater bleiben. Er ist 1985 deutscher Staatsbürger geworden und es gibt in seiner Geschichte mit Deutschland eine Episode, bei der er fürchten musste, dass ihm die deutsche Staatsbürgerschaft wieder aberkannt wird. Wir können jetzt so die bürokratischen Verästelungen nicht nachvollziehen, aber ich wüsste gerne, diese Drohung, ich könnte die deutsche Staatsbürgerschaft wieder verlieren, obwohl ich hier lebe, eine deutsche Frau geheiratet habe und so weiter, nur Deutsch spreche in meiner Familie. Was hat die bedeutet für Ihren Vater?
Das hat ihn zutiefst verunsichert. Bis heute tut es das, weil er, also man muss dazu sagen, das war ein Behördenfehler. Es ging im Prinzip darum, ich will jetzt gar nicht in diese Verästelung rein, aber er hatte die türkische Staatsbürgerschaft wieder angenommen, zu einer Zeit, wo man das durfte allerdings. Und als er das irgendwann wahrheitsgemäß bei der Beantragung eines neuen deutschen Reisepasses angegeben hatte, dass er auch einen türkischen hat, das setzte so eine Mühle in Gang wegen eines Fehlers dort. Und am Ende konnte er ihn behalten, aber er hat zwei Tage gezittert darum. Für ihn war das so, dass er bis heute sagt, wie kann das sein, dass man mir so den Pass wie ein Spielzeug wieder abnehmen kann? Und deswegen vertraut er auch nicht darauf, gerade vor dem Hintergrund dieser politischen Entwicklung, obwohl ich ihm immer wieder sage, das kann nicht passieren, dir kann nicht rückwirkend die Staatsbürgerschaft aberkannt werden. Da ist er nicht überzeugt von. Ja? Er sagt, warte mal ab, je nachdem, wo das hier politisch hingeht in Deutschland, ob das nicht irgendwann doch so kommt, dass sie dann Leuten wie ihm den deutschen Pass wegnehmen.
Also das sind so zwei Prägungen, die Erfahrungen im Beruf, die er gemacht hat, diese Wahrnehmung zumindest, dass er da nicht weiter aufsteigen konnte wegen seiner Herkunft und diese Geschichte mit dem Pass. Und Sie haben schon gesagt, was in den letzten Jahren politisch passiert ist, eben der Aufstieg von AfD und Pegida, das macht ihm zusätzlich Angst um seinen Status in Deutschland und um seine Familie.
Genau. Es ist allerdings also dieses Minderwertigkeitsgefühl ist nicht nur in den Erfahrungen auf dem Job und mit diesem Passamt begründet oder mit dem Ausländeramt, sondern das ist, glaube ich, das geht viel weiter, weil er immer, wie man das ja heute auch von Leuten, die sich integrieren, gerne hätte, er hat immer deutsche Medien gelesen. Und wenn man sich anguckt, wie in deutschen Medien in den 70er und 80er Jahren über Türken geschrieben wurde, wohlgemerkt über sie geschrieben, mit ihnen gesprochen wurde, ganz selten, dann ist das in einem so verachtenden Tonfall geschehen, dass ehrlich gesagt ich baff war, als ich mir alte Artikel von linksliberalen Medien wie der Zeit oder dem Spiegel, als ich mir die aus den Archiven geholt habe, da dachte ich, das kann doch nicht sein. Ja? Also wie die da Begriffe damals aus dem Krieg bemühten und Überschriften hatten, wie Tore zu, die Türken kommen oder Ghettos in Deutschland, 1 Million Türken oder die Türken kommen, rette sich wer kann. Das sind alles so Überschriften aus dieser Zeit gewesen und mein Vater hat das alles gelesen und er sagt, das war wie so ein Nebel, das hat sich zusammengebraut damals, eine immer türkenfeindlichere Stimmung. Und es ist auch nicht so, dass mein Vater jetzt von irgendwelchen Nazi-Skinheads auf der Straße angegriffen worden wäre oder sowas. Aber er beschreibt das so, diese feindliche Stimmung die ganze Zeit wahrzunehmen und die ganze Zeit vermittelt zu bekommen, dass man eben als jemand, der Türke ist oder aus der Türkei kommt jedenfalls, weniger wert ist als ein deutscher Bürger, der hierher kommt. Und das, obwohl man eben doch versucht, so zu werden wie die Deutschen, das ist es, was ihn am Ende eigentlich dann wirklich zu dieser niederschmetternden Erkenntnis geführt hat, dass er hier nicht heimisch geworden ist.
Es ist ja an vielen Menschen mit türkischen Wurzeln beobachtet worden, dass sie aufgrund solcher Kränkungen sich dann stärker wieder in Richtung Türkei orientieren oder auch sogar in Richtung des aktuellen türkischen Präsidenten. Das ist so ähnlich auch bei Ihrem Vater passiert. Das beschreiben Sie auch, dem gehen Sie nach in Ihrem Buch und versuchen es zu verstehen, dass Ihr Vater dann Erdogan immer wieder verteidigt, zumindest eine Zeit lang. Wie haben Sie das denn verstanden? Was hat Ihr Vater an diesem türkischen Präsidenten, an Erdogan, geschätzt?
Also der Satz, wo ich dann das Gefühl hatte, jetzt verstehe ich, wovon er redet, war, als er sagte, Erdogan hat mir meinen Stolz zurückgegeben. Und das erklärt sich auch, glaube ich, ein bisschen aus dem, was ich eben erzählt habe, dieses Minderwertigkeitsgefühl, das ja ganz viele Türken in Deutschland so empfunden haben oder immer noch empfinden. Das war, wie mein Vater erzählt, auch wenn er dann in die Türkei zurückfuhr, dass er, glaube ich, unterbewusst dann doch dachte, ja, dieses Land ist auch irgendwie zurückgeblieben und irgendwie sehr ländlich alles und so. Also die Türken sind schon immer sehr stolz auf die Türkei gewesen, aber das Land konnte natürlich jetzt wirtschaftlich nicht mithalten mit Deutschland. Und Erdogan hat das Land, jetzt bei allen politischen Problemen, aber wirtschaftlich hat er es in den ersten Jahren jedenfalls seiner Amtszeit als Ministerpräsident unglaublich stark nach vorne gebracht. Und auf einmal war diese Türkei eben ein Schwellenland, ein Land mit glitzernden Hochhäusern, großen Flughäfen und das war modern. Und da konnte man wieder auf etwas stolz sein. Und Erdogan hat diese Klaviatur unglaublich geschickt bedient. Dieses Minderwertigkeitsgefühl in Deutschland hat er ausgenutzt zu seinem politischen Vorteil bis zum Exzess. Diese Auftritte in Deutschland, wo er auch sagte, heute muss niemand sich schämen mehr mit einem türkischen Pass in der Tasche. Jeder darf stolz sein darauf und unsere Regierung wird immer für euch da sein. Und das hat viele Leute davon überzeugt, dass die dann halt sagen, und so kommt es ja auch zu diesen Wahlergebnissen immer, die in Deutschland ja immer für mittelgroße Erdbeben sorgen, dass dann Erdogan unter den Türken, die wählen gehen, muss man sagen, in Deutschland. Also nicht, es ist nicht so, dass 2/3 der türkischstämmigen Bürger in Deutschland Erdogan wählen, sondern von diesem Drittel, das wählen geht, ist es dann nochmal, sind es 2/3 oder von der Hälfte, die jetzt letztes Mal, glaube ich, wählen gegen die wahlberechtigt ist. Das ist also deutlich weniger, aber es ist natürlich immer noch erstaunlich viel in der jetzt der dritten Generation.
Und wenn Sie mit Ihrem Vater darüber geredet haben und Sie beschreiben auch in Ihrem Buch, dass Sie sich ausführlich und wohl auch manchmal mit einiger Hitze mit ihm darüber auch auseinandergesetzt, wenn nicht gestritten haben, was hat er denn dann auch gesagt zu den deutlich sichtbaren antidemokratischen Zügen der Politik von Erdogan? War ihm das dann gleichgültig?
Also wir haben uns ganz furchtbar gestritten und das war letztlich auch ehrlich gesagt die Initialzündung für dieses Buch, weil ich das verstehen wollte, weil ich das nicht nachvollziehen konnte, wie jemand wie mein Vater, der in Deutschland, der erstens nicht religiös ist, der zweitens in Deutschland SPD oder Grüne wählt, in großer Regelmäßigkeit, sich dann umdreht und wenn er in der Türkei seine Stimme abgibt, auf einmal die AKP oder Erdogan wählt. Und das hat überhaupt nicht zusammengepasst und auch passt auch nicht zu meinem Vater, der ein unglaublich liberaler Mensch ist, den es überhaupt nicht kümmert, ob jemand weiß oder schwarz oder schwul oder heterosexuell ist oder sonst irgendwas. Und die Diskussionen verliefen auch immer ganz komisch, weil es natürlich für jemanden wie ihn, der eigentlich sehr an die Demokratie glaubt, relativ schwierig war in der Zeit, als ich dann auch kam, schon 2013, während der Gezi-Proteste, diese Politik zu verteidigen. Und dann wurde das immer ausgesprochen emotional. Und das gab so einen Graben zwischen uns. Und der hat sich dann auf eine, ich finde jetzt argumentativ nicht besonders schlagkräftige Ebene zurückgezogen, wo er sagte, ja, ihr Deutschen wollt immer nur uns Türken fertig machen, wo ich sagte, wen meinst du jetzt? Ja, ihr Deutschen, das bin ich, und uns Türken, das bist du oder so? Und dann sagt er, ja, ja, genau. Und dann dachte ich, das ist ja jetzt aber eine interessante Definition. Ja. Und jedes Mal, wenn wir, also wir haben zu der Zeit in Istanbul in derselben Straße gewohnt, meine Familie und die Kinder und meine Eltern. Jedes Mal, wenn wir rausgegangen sind bei meinen Eltern nach dem Abendessen oder so, haben meine Frau und ich uns angeschaut und gesagt, wir dürfen nicht mehr über Politik da reden. Ne? Mhm. Aber das ist in einem Land wie der Türkei wirklich schwer, wo Erdogan, also sie können sich fest vornehmen, sie reden heute nur über, ich weiß nicht, irgendwas. Nach 3 Minuten sind sie da und selbst wenn sein Name nicht fällt, weiß jeder, worüber gesprochen wird.
Aber was Sie gerade beschreiben bei dem, was dann als Zwist zwischen Vater und Sohn bei Ihrem Vater und Ihnen aufgekommen ist, das ist ja im Prinzip was ganz Ähnliches, was man oft gesagt hat oder gehört hat über Deutsch-Türken, die sich für Erdogan entscheiden, die ihn wählen, dass das eigentlich gar nichts zu tun hat mit der Politik in der Türkei, sondern dass das eine Reaktion auf die Behandlung in Deutschland ist. Das war bei Ihrem Vater offenbar ähnlich.
Genau, das, also aus meiner Sicht war das eine reine Protestwahl quasi. Ja. Der hat natürlich schon auch den wirtschaftlichen Aufschwung anerkannt. Und nicht nur das, man muss ja sagen, das vergisst man heute gerne, Erdogan war ja in den ersten Jahren durchaus auch ein demokratischer Reformer. Er hat die Aussöhnung mit den Kurden gesucht, er hat die Aussöhnung mit den Armeniern gesucht. Er hat gleichzeitig das Land, den EU-Beitrittsprozess begonnen. Er war 2005, glaube ich, war er Europäer des Jahres. Ja, das ist also aus heutiger Sicht natürlich völlig undenkbar alles. Aber insofern gab es da schon auch gute Gründe, an ihn zu glauben. Das haben viele türkische Intellektuelle, auch nicht gläubige Intellektuelle, haben damals auch ihre Hoffnung da reingesetzt. Aber mein Vater blieb Erdogan schon auch noch treu, als schon klar war, wo die Reise hingeht. Ja, also
es gab ja nun auch in Deutschland wieder eine oder überhaupt eine intensive Debatte über Rassismus. Da war ein Ausgangspunkt dieses Foto, das Mesut Özil und İlkay Gündoğan mit dem türkischen Präsidenten aufgenommen haben. Was hat Sie denn bewegt, als Sie da das gehört haben oder dieses Foto gesehen haben mit den beiden und Erdogan?
Also ich habe das Foto gesehen und dachte, ach du meine Güte, also da war ich ja auch noch zuständig für die Türkei und habe schon geahnt, dass das ein großes Thema wird, weil Erdogan so ein Aufreger immer ist in Deutschland. Ich habe allerdings nicht geahnt, dass es so ein großes Thema wird, muss ich sagen. Also das hat sich ja über Wochen und Monate nicht mehr beruhigt. Ich fand dieses Foto natürlich einen Fehler. Ich finde, man macht keine Wahlkampfhilfe für jemanden, dessen demokratische Credentials zumindest fragwürdig sind. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, die womöglich größere Wahlkampfhilfe war im Oktober 2015, als Bundeskanzlerin Merkel auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise nach Istanbul gereist hat und sich mit Erdogan hat ablichten lassen, in der Hoffnung eben zu Recht am Ende, dass die Türkei bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise und der damals ja schon auch Krise in Deutschland, muss man sagen, hilft. Und das war wenige Tage vor der Parlamentswahl in der Türkei, wo damals auch schon die Opposition das verurteilt hat, dass in Kommentaren auch in deutschen Medien verurteilt wurde, dass Merkel das gemacht hat.
Die ganze Geschichte ging ja weiter, wie wir alle wissen, verloren oder früh ausgeschieden bei der Fußball-Weltmeisterschaft und dann dieser bittere Satz von Mesut Özil, wenn du gewinnst, bist du Deutscher, wenn du verlierst, bist du Türke. Was halten Sie von der Einschätzung?
Ja, da spricht natürlich viel Bitterkeit raus. Aber ich glaube, dass er damit das Lebensgefühl vieler Deutsch-Türken in der Bundesrepublik trifft, ehrlich gesagt. Ja, das, also, wenn es gut läuft irgendwie, dann gehören wir alle dazu und so. Und wenn es schlecht läuft, dann ist das irgendwie, sind das die komischen, schwierigen Türken, wo man sich dann still und heimlich wünscht, dass die dann vielleicht doch besser wieder gehen sollten. Ne? Also ich merke gerade, ich habe ehrlich gesagt auch schon Schwierigkeiten, mich selber als Deutsch-Türke zu bezeichnen. Ich sehe mich eigentlich als Deutscher. Ja, aber komischerweise auch dieses Buch und diese Özil-Debatte hat, glaube ich, bei vielen Leuten, die eigentlich jetzt hier in der zweiten oder sogar dritten Generation leben, nur einen deutschen Pass haben und so, auf eine nicht sehr schöne Art und Weise die Erinnerung an diese Wurzeln wieder wachgerufen. Weil da so ein komischer, wie ich finde, Rassismus aufbrandete. Und wenn ich so auf Facebook geguckt habe, wo jetzt natürlich auch wegen meines Jobs und so relativ viele Deutsch-Türken sind oder auch wegen des Buches jetzt, also in meiner Filterblase auf Facebook, da ist eine große, große Gruppe gewesen von Deutsch-Türken oder Deutschen mit türkischem Hintergrund, die allesamt das keine gute Idee fanden, dieses Bild, die allesamt Erdogan keine gute, also Erdogans Präsidialsystem und ihn selber keine gute Idee finden und die allesamt sich furchtbar verletzt fühlten durch den Umgang der Deutschen mit dieser Özil-Debatte und diese Forderungen nach Rücktritt aus der Nationalmannschaft und so. Und dieser Satz von Özil, ich fürchte, der hat es wirklich ziemlich gut getroffen.
Ihr Buch wiederum, wenn wir darauf zurückkommen, das lassen Sie mit einem eher versöhnlichen Ausklang enden, denn Ihr Vater, den zitieren Sie mit dem Satz, er würde Deutschland schon auch lieben, nicht so sehr wie die Türkei, aber schon auch. Heißt das, dass er seine Enttäuschung zumindest in einem gewissen Maße auch wieder überwunden hat?
Also so ein Buch ist ja eine Genese, das schreibt sich ja leider, muss man sagen, nicht an zwei Tagen und so. Und als ich es anfing, war dieses versöhnliche Element sicherlich eigentlich nicht da. Ja, da war eher der Ärger meines Vaters zu spüren und dem es, glaube ich, sehr gut getan hat, meinem Vater, dass er das irgendwie rauslassen konnte und ich das aufgeschrieben habe. Und das hat aber natürlich durch dieses die Notwendigkeit oder mein Wunsch, die Geschichte meines Vaters zu erfahren und seine Gefühle, das hat natürlich dazu geführt, dass wir über viele, viele, viele Stunden uns unterhalten haben, was wir in einer so intensiven Form wahrscheinlich noch nie gemacht haben. Und es hat auch dazu geführt, wie das halt so ist, wenn man selber dann der Schreiber ist, dass ich mich zurückgehalten habe, keinen Streit angefangen habe und ihn einfach habe reden lassen und einfach zugehört habe. Und im Laufe dieser Gespräche hatte ich das Gefühl, dass diese Wut so ein bisschen oder dieser Ärger so ein bisschen verraucht und wir dann auch dann doch auch relativ viele Dialoge, wenn dann quasi das Thema abgehandelt war und wir noch was essen waren und so, dann haben wir uns dann doch sehr, sehr freundlich, ich meine, wir verstehen uns sowieso gut, aber sehr freundlich unterhalten dann. Und dann hat er, glaube ich, auch mehr meine Sicht der Dinge verstanden. Und so ist im Laufe des Buches ist diese Wut so ein bisschen weggegangen. Ja. Und so hat es dann erstaunlicherweise tatsächlich versöhnlich geendet, was dann zu dem Zeitpunkt einfach die Stimmung war, die bei ihm vorherrschte. Aber also es gibt das trotzdem noch, wie gesagt, wenn er irgendwas Kritisches über Erdogan liest, am Ende aus meiner Feder oder so, ja, dann kocht das schon nochmal hoch in ihm. Und es ist halt immer noch so, leider, also hier heimisch fühlen tut er sich trotzdem nicht. Also das Projekt ist auch abgeschlossen, das wird jetzt auch nicht mehr kommen. Er hadert damit jetzt nicht mehr ganz so viel wie zu Beginn des Buches, aber am Fakt selber hat sich leider nichts geändert.
Ihr Buch ist ja natürlich auch ein Beitrag zur Annäherung zwischen Deutsch-Deutschen und Deutsch-Türken. Wie haben Sie denn das Interesse an Ihrem Buch erlebt, an der Geschichte Ihres Vaters? War da ein Interesse da?
Ja, also was mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut hat, war, dass ich ein unerwartet großes Feedback von Deutsch-Türken aus verschiedenen Generationen bekommen habe und da eigentlich durchweg positiv, muss ich sagen. Und ganz oft war das so sinngemäß irgendwie, dass genauso haben wir das auch erlebt. Und wie schön, das mal zu lesen, dass wir damit nicht alleine sind, sondern dass es der anderen auch so ging. Und zwar eben aus der Generation meines Vaters, Leute, die diesen Teil vor allem gelesen haben, dann geht es ja da auch um mich und meine Generation so ein bisschen. Leute auch aus dieser zweiten oder gar dritten Generation, die mir geschrieben haben und gesagt haben, genau diese Erlebnisse machen wir auch, dass wir für unser Deutsch gelobt werden und so. Klar, es gab so aus der rechteren Ecke irgendwie wurde dann empfohlen, dass man besser irgendwie Sarrazin liest, wenn es um Integration geht, als mein Buch. Und dass das irgendwie, also da wurde ich quasi so als türkischer Jammerlappen hingestellt. Dabei habe ich eigentlich wirklich versucht, in diesem Buch überhaupt nicht zu jammern, sondern das einfach nüchtern und sachlich durchzudeklinieren, wie das ist. Weil ich eben auch glaube, dass sich die Mehrheitsgesellschaft eine Chance vergibt. Ja. Wenn es Leute wie mein Vater noch nicht mal schaffen, die wirklich so gewillt sind, alles zu tun, um hier heimisch zu werden, wie soll es denn dann überhaupt funktionieren, ne?
Das war der Autor und Journalist Can Meri im Gespräch mit Frank Mayer. Dieses Gespräch ist auch zu finden in der ARD-Audiothek und unter ardradiofestival.de. Und an dieser Stelle ein kleiner Blick auf das nächste ARD-Radiofestival-Gespräch, das Sie morgen Abend erwartet. Gesprächsgast ist die Comiczeichnerin Birgit Weihe. Sie zeichnet sogenannte Graphic Novels. Ihre Geschichten haben Tiefgang, viel Humor und schlagen Brücken zum afrikanischen Kontinent. Denn Birgit Weihe ist in Kenia und Uganda groß geworden, teils auch in bedrohlichen Zeiten.
Woran ich mich erinnere, ist, dass es eine Zeit lang, kurz bevor wir dann das Land verlassen haben, sehr unsicher wurde und abends oft Leute, also Häuser überfallen wurde. Und das, aber als Kind nimmt man das so hin. Also ich habe mitbekommen, dass meine Mutter und mein Stiefvater abends immer ihre Papiere und Schmuck versteckt haben, falls wir überfallen werden, dass zumindest das noch da ist. Und deswegen habe ich immer mein Melitta-Puppenservice hinterm Klo versteckt, weil ich dachte, das Wichtigste was es für mich gab, war zu dem Zeitpunkt dieses Puppenservice. Das habe ich dann auch versteckt, aber das war eher, das ist halt so ein Ritual gewesen. Ich hatte nie Angst in dem Sinne.
Die Comiczeichnerin Birgit Weyer erzählt von Afrika und ihrer Arbeit morgen im ARD-Radio-Festival um 22.30 Uhr.
ARD-Radio-Festival. Nachrichten.